Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mit diesem Wochenspruch zum 17. Sonntag nach Trinitatis aus dem 1. Johannesbrief begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst, den wir feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sieg ist nicht das Wort, was mir als erstes einfällt, wenn es um meinen Glauben geht. Auch wenn das tatsächlich mein Konfirmationsspruch ist. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es geht heute um den Glauben und die Frage, was ist es eigentlich, unser Glaube? Und dazu kriegen wir einen relativ komplizierten Predigttext aus dem Römerbrief. Und gestern nach dem Gottesdienst in Neuhof war ich noch ganz unglücklich und habe heute Nacht sehr unruhig geschlafen und heute Morgen die Predigt noch mal geschüttelt. Und ich hoffe, dass es jetzt klarer wird. Mal gucken, wie das wird. Auf jeden Fall wünsche ich uns miteinander jetzt einen gesegneten Gottesdienst. Psalm 25, ich bitte euch, die nach rechts eingerückten Zeilen zu lesen. Nach dir, Herr, verlangt mich, mein Gott, ich hoffe auf dich.
Lass es mich nicht zustande werden, denn keiner wird zustande, ob er auf dich harrt.
Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.
Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg.
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Zeugnisse halten. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Lasst uns beten. Gott, da bin ich. So wie es mir heute Morgen geht, abgehetzt oder freudig oder voller Fragen, mit meiner Sehnsucht im Herzen, mit dem Wunsch, dir nahe zu sein. So bin ich jetzt da und so rufe ich dich an um dein Erbarmen.
Kyrie eleison, erbarme dich, Christe eleison. Christe, erbarme dich, Kyrie eleison, erbarm dich über uns.
Wenn Sorgen und Ängste ringsum bedrohend die finstern Häupter erheben, dann ist ganz leise am Ohr meines Herzens deine liebende Stimme. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich bin Licht im Dunkel, bin Heimat und bergende Höhle. Ich bin dein Gott. Dankbar stimmen wir ein in den Chor der Engel.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Amen. Allein Gott in der Höhe sei Ehr und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und
deiner Liebe vertrauen wir uns an. Wie ein Kind sich seiner Mutter anvertraut und ein Freund seinem Freund. Aus dem Gefängnis der Angst befreist du uns. Aus lähmender Hoffnungslosigkeit erlöst du uns. Durch die Erschöpfung trägst du uns. Und wie immer wir kommen, du empfängst uns mit offenen Armen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Römerbrief im 10. Kapitel. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Er ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Warum ist Israel nicht zum Glauben gekommen? Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht: Herr, wer glaubt unserem Predigen, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich aber frage, haben Sie es nicht gehört? Doch, es ist ja in aller Lande ausgegangen Ihr Schall und Ihr Wort bis an die Enden der Welt.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Also Römerbrief. Einen dieser Paulus-Texte. Worte, die wir kauen müssen wie Vollkornbrot, die nicht so einfach reingehen und man hat sofort verstanden, sondern die brauchen Zuwendung. Ich habe zwei ganz spannende Fragen in diesem Text gehört. Die eine: Was macht einen guten Christenmenschen aus? Also, was muss ein Christenmensch bringen, um dem Anspruch zu genügen? Und die zweite Frage, und was ist mit den anderen? Warum glauben die nicht? Also die erste Frage, was braucht ein Christenmensch, um zu genügen? Die guten Werke sind es nicht, das wissen wir, nicht? Das haben wir alle gelernt, das haben wir in evangelischer Kirche auch schon rauf und runter gehört. Also aus den guten Werken, aus dem, was ein Mensch an Moral schaffen kann, reicht es nicht. Da hat Paulus im Römerbrief vorher ja sehr explizit dazu geschrieben. Wirklich gut sein, das schafft kein Mensch. Und das ist aber für gläubige Menschen tragisch, weil damit deutlich wird, dass wir von Gott getrennt sind. Und von Gott getrennt sein heißt tot sein. Also schreibt Paulus, nur der Glaube rettet. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir Evangelischen drehen Paulus dann an der Stelle den Ton ab und sagen, okay, Glauben haben wir, das ist einfacher als moralisch sein, das kriegen wir hin und sind wir gerettet. Aber wir müssen den Römerbrief weiterlesen. Wissen Sie, Herr Pastor, ich bin ja kein großer Kirchgänger, aber ich habe meinen Glauben. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe. Schlimm finde ich daran immer, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssten mir gegenüber ein schlechtes Gewissen haben, dass sie nicht kommen. Das tut mir immer leid, wenn der Pastor so eine schlechte Gewissenwand ist. Aber eigentlich möchte ich zurückfragen, hat dein Glaube dich? Also, was hat das für Konsequenzen, wenn du glaubst? Was macht das mit dir? Was ändert das? Mein Gefühl ist, wenn ich es etwas polemisch sagen darf, Glaube kommt daher wie so ein emotionales Haustier, das wir uns halten, das ist Privatsphäre, das geht keinem was an, die Welt ist böse, ich brauche was zum Ausgleich und dann habe ich so ein Kuscheltier, meinen Glauben, und das halte ich mir in meiner Privatsphäre. Aber, und das lernen wir, also ich zumindest heute aus Römer 10, für Paulus ist Glaube viel, viel konkreter. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Paulus kann also hier sagen, dass dieser rettende Glaube zwei Merkmale hat. Das eine ist das Glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und das zweite ist, dass das auch mit dem Mund bekannt werden muss. Warum ist der Glaube an die Auferstehung zentral hier? Da geht es jetzt nicht um das ewige Leben, sondern es geht darum, dass die Maßstäbe klar werden. Nach den Maßstäben dieser Welt ist Jesus ein Loser. Das muss man ganz klar sagen. Er hat verkündigt, er hat gelebt, er hat um die Liebe für den Frieden geworben und die Mächtigen haben ihn beiseite geräumt. Er wurde hingerichtet, ist gestorben und also hat er nach den Maßstäben dieser Welt verloren. Wenn man so drauf guckt, ist Jesus ein Loser. Und wenn wir uns bekennen dazu, dass Gott Jesus auferweckt hat, dann stellen wir klar, dass dieser Blick genau umgedreht wird, dass der, der scheinbar der Loser ist, in Wahrheit das Antlitz unseres Gottes ist. Und das dreht alles auf den Kopf oder stellt auf den Kopf. Bei Gott wird die Liebe siegen. Gott steht auf der Seite derer, die in dieser Welt zu Opfern gemacht werden, die den Kürzeren ziehen, die den Frieden suchen und von den Mächtigen einfach platt gemacht werden. Glaube ist darum ein ganz radikales Bekenntnis zur Liebe und ein klarer Widerspruch gegen alle Machtansprüche in dieser Welt, gegen alle Gewalt, allen kalten Egoismus, gegen alle Rücksichtslosigkeit. Mit dem Bekenntnis, Gott hat Jesus auferweckt, stellen wir uns ganz klar auf eine Seite. Und wir zeigen, wo wir stehen und wofür wir stehen. Das ist hochpolitisch und eine ganz klare Position. Immer wieder wurde versucht, den Glauben zu so einer Privatsache zu verkuscheln. So emotionales Schmusi-Musi oder was man da immer zu sagen mag. Und hier wird deutlich, dass unser christlicher Glaube eine ganz klare Ansage an diese Welt ist. Der, den ihr für den Loser haltet, er ist der, der von Gott kommt und wo klar ist, dass diese Liebe am Ende siegen wird. Und da stellen wir uns dazu und sagen, das ist auch unsere Position. Und darum nämlich das Zweite, was Paulus hier als, na, Bedingung möchte ich nicht sagen, aber als Merkmal nennt, ist mit dem Munde bekennen. Also Position beziehen, klar und deutlich sagen, ich stehe mit meinem Gott auf der Seite derer, die hier unter die Räder kommen. Ich stehe im Widerspruch gegen alle kalte Macht, gegen Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit. Zum Glauben gehört nach Paulus Bekennen. Und das ist mehr als zu sagen, na, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Das ist relativ harmlos. Das kann man glauben oder nicht, da brauchen wir uns auch gar nicht drüber streiten. Das juckt eigentlich auch keinen, ob du nun an die Existenz eines Gottes glaubst. Aber wenn wir die Konsequenz sagen, dann wird es spannend. Und Glauben ist für Paulus Position beziehen, der Welt widersprechen, eine Haltung haben, an der Liebe festhalten, so verrückt sich das in dieser Welt auch immer wieder anfühlen mag. Die zweite große Frage: Und was ist mit den anderen? Warum glauben die nicht? Für Paulus ist das eine existenzielle Frage. Es geht um sein geliebtes Volk Israel. Römerbrief Kapitel 9 bis 11 ist von dieser Frage geprägt. Was ist mit denen im Volk Israel, die nicht an Christus glauben? Bei uns heute sind es eher die da draußen, denen diese Botschaft, naja, egal ist. Und das ist wohl mittlerweile die Mehrheit in unserem Land. Die sagen, Religion ist für mich nicht so wichtig. Wenn das Ziel aber ist, Christus im Herzen tragen, uns zu ihm bekennen, der Christus von den Toten auferweckt hat, als Widerspruch gegen allen Tod in dieser Welt, wie soll das gehen mit den Menschen da draußen, die das nicht berührt? Warum eigentlich nicht? Wir heute zweifeln an unserer Show. Die armen Pfarrer, die armen Kirchenvorsteher fragen sich das immer. Woran liegt es denn jetzt? Liegt es daran, dass wir Pfarrer zu altbacken sind? Dass wir zu wenig moderne Lieder singen? Schrecken wir die Leute ab, wenn wir solche Predigten halten? Interessant ist, dass Paulus so gar nicht fragt. Diese Aufzählung von Fragen, da geht es genau darum und es geht überhaupt nicht um ihn. Er ist nicht die Ursache, dass die Leute nicht glauben. Sondern er zitiert einfach den Propheten Jesaja. Gott spricht zu Israel: Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Das Volk ist einfach schuld. Es will nicht hören, halsstarrig. Und ehrlich gesagt finde ich, etwas mehr Selbstkritik tut uns als Kirche heute dann doch ganz gut. Also es braucht sicher keine Anbiederung durch Selbstverharmlosung, was wir manchmal so machen, dass wir nur noch irgendwie gucken, dass wir ein tolles Event schaffen oder so. Aber es braucht schon, dass wir gemeinsam mehr davon leben, was wir da im Herzen tragen. Denn die Leute hören eher dann zu, wenn sie was zu gucken haben, wenn sie sehen, aha, das sind Christinnen und Christen, die leben so, die stehen dafür. Dann hören sie auch eher zu, als wenn sie das Gefühl haben, der Pastor redet immer am Sonntag und ansonsten ja, weiß ich auch nicht, was das soll. Aber trotzdem bleibt die große Frage mit Paulus, warum, Gott, halten sich so viele Menschen nicht an dich? In jedem unserer Dörfer steht eine Kirche. Überall wird gepredigt. Kinder werden getauft und konfirmiert und Weihnachten ist die Hütte voll. Und trotzdem sind wir bloß eine kleine Herde, die sich zum Herrn bekennt. Trotzdem sind wir eigentlich nur ein paar Exoten, die davon erzählen, dass in ihnen die Liebe zu Christus wie ein Feuer brennt. Und jetzt, und das hat mich sehr bewegt, Paulus ahnt dahinter ein ganz großes Geheimnis. Das ist sein Thema in Römer 9 bis 11. Er kann sagen, Gott hat Israel verstockt, damit die Mission der ersten Christen in die ganze Welt aufbrechen konnte. Also, Gott hat dafür gesorgt, dass seine eigenen Leute das nicht hören wollen, damit die ersten Christen woanders hingehen. Also zu uns, ne? Also, wenn die Israeliten damals gehört hätten, wären die gar nicht zu uns gekommen, hätte es uns vielleicht nie erreicht. Also, was Paulus da sich traut zu schreiben, ist, das eigentlich Schlechte bewirkt etwas Gutes. Und ich könnte also sagen, ich raff das nicht, aber Gott hat einen Plan. Und dann schaue ich auf unsere Zeit. Ich sehe eine Volkskirche, sterbend, oft unattraktiv und scheinbar leblos. Ich sehe Menschen, die unersättlich sind, die immer mehr brauchen und nicht glücklich werden. Ich sehe Politiker, die den Klimawandel nicht ernst genug nehmen und sich bei den Konsequenzen rauswinden. Ich sehe schreiende Ungerechtigkeit in dieser Welt. Ich sehe Menschen, die all das genau nicht sehen wollen, die sich selbst genug sind und von Urlaub zu Urlaub, von Event zu Event leben. Mit Paulus können wir jetzt vielleicht sagen, dass alles geschieht in Gottes Hand. Gott, der uns ruft, zu bekennen und in Widerspruch zu gehen, er lässt all das geschehen, obwohl es ihn zutiefst verletzt. Warum? Keine Ahnung. Aber mit Paulus hoffe ich, es gibt einen Plan, den ich nicht verstehe. Warum wir immer so eine kleine Minderheit sind. Warum sich so viele Menschen von der Botschaft nicht berühren lassen können. Gott hat scheinbar anderes mit uns vor, als dass wir hier einfach alle überzeugen. Vielleicht braucht er uns zu was ganz anderem? Ich kann nur eins tun: immer wieder ins Gottvertrauen zurückkehren. Mich zu ihm bekennen, der Sieg des Lebens über allen Tod ist. Widerspruch auch heute gegen allen Tod. Und er sendet uns als seine Botschafter aus. Und so gehen wir. Christus im Herzen, klare Position auf den Lippen, in der Liebe bleiben. Das ist dran, ohne dass ich den Rest verstehe. Christus im Herzen, klare Position auf den Lippen, in der Liebe bleiben. Und das soll mir genügen. Amen. Folgendes ist heute Morgen abzukündigen: die Kollekte am Ausgang, da ist ein Biertisch im Durchgang, da steht ein Teller drauf, ist bestimmt für die Arbeit unserer Kirchengemeinde. Danke für alle Unterstützung. Nun kann ich einladen: am Mittwoch probt wieder die Kantorei und am Donnerstag haben wir Konfirmandenunterricht. Wir haben uns verabredet, dass wir bei trockenem Wetter Stockbrot backen. Wir haben ja nun jetzt kein Konfirmandenferienseminar mehr und darum war der Wunsch, dass wir ab und zu auch im Konfirmandenunterricht einfach mehr Dinge erleben, wo wir miteinander etwas tun, ausprobieren, spielerisch sind. Und dann haben wir überlegt, wir machen mal ein Lagerfeuer bei uns im Garten und backen Stockbrot. Und wenn es regnet, darf ich einen Film aussuchen, den wir gemeinsam gucken. Also ich glaube, die Konfis hoffen, dass es trocken ist. Am kommenden Sonntag lade ich herzlich ein, gemeinsames Erntedankfest in Neuhof. Wir sind auf dem Bauernhof bei Familie Schulz. Das ist, wenn man von der Kutzhütte geradeaus runterfährt, also an der Kreuzung nicht rechts ab reinfährt zur Kirche, sondern geradeaus weiter, dann kommt auf der rechten Seite so eine ehemalige Tankstelle. Da kann man das Auto abstellen und kurz nach der Tankstelle geht ein kleiner Stichweg rein und dann ist man schon auf dem Hof. Da ist ein großes Schleppdach, das heißt, wir sitzen auf jeden Fall im Trocknen, selbst wenn es regnet. Und im Anschluss an den Gottesdienst gibt es eine Suppe und wir sind eingeladen, noch ein bisschen beieinander zu bleiben und die Gemeinschaft wieder zu genießen, die jetzt im Moment möglich ist. Als ich da vorbereitend war vorgestern, habe ich da tatsächlich auch ein paar alte Klostersteine entdeckt. Also auch dieser Hof ist aus Steinen unserer Kirche gebaut. Von daher ist es gut, wenn wir da auch mal Gottesdienst feiern. Dann kann ich berichten, dass wir in der letzten Kirchenvorstandssitzung eine intensive Diskussion hatten zum Thema dieser Hygienekonzeption. Ihr wisst vielleicht, dass Kirche mit den Gottesdiensten ausgenommen ist von den staatlichen Regeln und darum Kirchenvorstände das immer selber beschließen müssen. Und wir waren tatsächlich, das kann ich so berichten, zwei Parteien im Kirchenvorstand. Die einen, die gesagt haben, wir wollen 2G, geimpfte Genesene, und dann können wir wieder in unsere Kirche und dann können wir Gottesdienst feiern, müssen keine Abstände mehr halten, keine Masken mehr tragen. Und die anderen, die gesagt haben, nee, aber genau das geht nicht, wir können ja nicht Leute ausschließen. Und es gab auch deutlich Stimmen, ich stelle mich nicht vor die Kirchentür und kontrolliere Impfpässe, das steht uns nicht an als Kirche, sondern die Türen müssen offen sein bei Kirche. Und dann haben wir uns darauf geeinigt und am Ende haben es alle mitgetragen, auch wenn es Gegenstimmen in der Abstimmung gab, dass wir die Gemeinde bitten, geimpft, genesen oder selbst getestet zu kommen. Also keine offiziellen Tests, sondern einfach zu Hause. Und es ist eine Bitte. Und wir werden das nicht kontrollieren, sondern uns im Gottesdienst weiter so verhalten, dass alle reinkommen dürfen, im Abstand sitzen bleiben, die Masken auf dem Weg und das, was ihr alles so kennt. Aber wir haben auch beschlossen, dass unsere Gruppen und für andere Veranstaltungen es frei ist, auf 2G zu gehen. Also zum Beispiel kann das Mahlzeitteam jetzt überlegen, ob sie wieder kochen und Menschen einladen. Und es dürfen wieder 50 Leute im Gemeindesaal sitzen und gemeinsam essen, wenn denn nur Geimpfte und Genesene hineinkommen. Und das, haben wir gesagt, dürfen die Gruppen selber entscheiden. Also wir können auch wieder ein Orgelkonzert machen und einen Kapitelsaal ganz voll stopfen. Dann müssen wir nur eben kontrollieren, dass nur Geimpfte oder Genesene reinkommen. Das hat ziemlich Sprengkraft. Wir haben in unserer Gottesdienstgemeinde auch schon Menschen verloren, die aus Protest gegen, ja sagen wir mal, das Werben um Impfen gesagt haben, nee, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und das tut auch weh. Und ich fühle mich da als Seelsorger auch in der Pflicht, das Gespräch zu halten. Gleichzeitig kann ich aber nur sagen, ich finde, es ist auch ein Ausdruck von Solidarität, sich impfen zu lassen, weil man damit auch andere schützt. Aber unser Gottesdienst soll offen bleiben für alle. Und dann bitten wir die, die nicht geimpft sind, sich zu testen und somit auch einen Beitrag zu leisten, dass wir möglichst sicher beieinander sind. Vom Kirchenvorstand da sind, seid ihr einverstanden mit dieser Zusammenfassung? Okay, gut. Dann ist euch heute Morgen ein Sterbefall abzukündigen und dazu bitte ich euch, euch zu erheben. am 9. September, verstarb im Alter von 79 Jahren Herr Peter Lakomiak. Die Trauerfeier war am Donnerstag auf dem Friedhof unter dem Trauspruch des Ehepaares aus Psalm 50: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Barmherziger Gott, der Tod macht uns stumm. Schenk du uns dein Wort des Lebens. Nimm dich deines Verstorbenen gnädig an, nimm ihn auf in dein Reich, wo wir für immer die Fülle des Lebens erwarten. Tröste alle, die um Peter Lakomiak trauern, und gib dich uns immer wieder zu erkennen als der Gott, der das Leben liebt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen. Guter Gott, wir kommen zu dir mit all dem, was wir auf der Seele tragen. Wir bitten dich heute für die Gemeinschaft unserer Kirche, dass wir nach außen erkennbar sind, dass wir für das Leben stehen. Und ein klarer Widerspruch gegen allen Tod und alle Gewalt sind. Mach du da deine Kirche klarer, Gott. Segne die Gottesdienste, die wir gemeinsam feiern. Halte das Feuer in uns lebendig. Und wir bitten dich für all die Menschen, die dieses Feuer nicht in sich tragen, denen wir erzählen, dass wir die Liebe zu ihnen behalten. Wir bitten dich für all die, die heute zur Wahl stehen, für Gewinner und Verlierer, für die, die einen Auftrag bekommen, unser Land zu regieren, dass sie es zum Wohl der Menschen tun und klar einstehen für Frieden und Gerechtigkeit und Bewahrung unserer Schöpfung. Und für die, die keinen Auftrag bekommen, dass sie nicht bitter werden. Wir bitten dich für uns selbst, dass du in allem Wirrwarr und in allem Nichtverstehen uns im Vertrauen hältst, dass wir dir entgegengehen, uns zu dir halten im Alltag unseres Lebens. Und wir bitten für all die Menschen, die einen besonderen Platz in unserem Herzen haben, für Kranke, für Trauernde, Pflegebedürftige und für die Menschen, zu denen die Krankenwagen dort gerade fahren. wir sind in deiner Hand, Gott. Und als deine Kinder beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diesen sonnigen Sonntag im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.